Wir machen eine Weihnachtspause im Vis-à-vis und sind am 9. Januar wieder mit einer spannenden Lebensgeschichte zurück. Die Pause brauchen wir aber, um euch ein anderes Podcast-Format von RF Medien vorzustellen. Darum gibt es an dieser Stelle eine Folge vom Podcast «Endlich Leben». Der setzt sich mit der Endlichkeit von unserem Leben auseinander. Alles Gute und bis gleich. Adieu miteinander.
Endlich Leben. Oder auch «Endlich Leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Schön, sind ihr dabei in dieser neuen Folge «Endlich Leben». Ich bin Evelyn Gutknecht und für diese Folge habe ich mit jemandem geredet, der eigentlich schon lange tot sein müsste. Der Markus Henni. Als kleines Kind hat er die Diagnose zystische Fibrose bekommen. Eine Krankheit, die unheilbar ist und wo man früher oder später daran stirbt. Die Ärzte haben seinen Eltern gesagt, er habe keine hohe Lebenserwartung.
Ja, mit 20 ist er mal fertig oder mit 30 spätestens.
Heute ist der Markus Henni über 40. Er lebt noch und es geht ihm heute besser denn je. Das dank neuen Medikamenten, die ihm ganz eine neue Lebensqualität ermöglichen. Dass er heute an diesem Punkt steht, ist aber alles andere als selbstverständlich. Mitte 20 ist er in eine tiefe Krise gefallen.
Ich bin dort in eine Situation gerutscht, in der es nie mehr ist weitergegangen. Also beruflich nicht, die Beziehung, die kaputt ist gegangen. Aber Gesundheit, die rapide ist, abgegangen, einen Rücktritt hat gemacht. Und ich bin in eine Situation gekommen, in der ich nicht nur gesagt habe, also ich tue mir selber etwas Gutes, wenn ich nicht mehr da bin, sondern noch viel mehr tue ich im Umfeld, das ja so mitleidet, auch etwas Gutes. Und ihr Glaube hat schon dazu geführt, dass ich eben gesagt habe, ja, den mache ich doch einfach einen besten Schluss.
Er hat sich das Leben nehmen. Das hat nicht geklappt, Gott sei Dank. Heute ist er für ganz viele Menschen eine Inspiration. Er hat auch Bücher geschrieben über sein Leben, die habe ich euch verlinkt in den Shownotes. Auch mich hat Markus Henni inspiriert. Ich habe gestaunt, wie viel Ruhe und Zufriedenheit er ausstrahlt, obwohl er durch seine Krankheit so viel Schwieriges auch erlebt hat. Wir sind zusammen an seinem Esstisch in seiner Altbauwohnung in Bern gesessen und haben über sein Leben und seine Krankheit geredet. Und ich wollte wissen, wie ist es, wenn man schon als kleiner Bub weiss, ich werde mal nicht alt? Wie sieht die Kindheit aus, wenn der Tod immer wieder vor Augen ist? Und was heisst für ihn endlich leben? Gerade am Anfang von unserem Gespräch habe ich Markus Henni gesagt, er soll sich doch mal vorstellen.
Wie gesagt, mein Name ist Markus Henni. Ich bin 43, wohne in der wunderschönen Stadt Bern. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Zwillingsmädchen, die diesen Sommer 9 werden und in die 3. Klasse kommen. Das ist so ein bisschen das Wichtigste von mir.
Wir reden heute über dein bewegtes Leben auch. Dass du nämlich heute da sitzt und ich mit dir ein Interview mache, ist gar nicht selbstverständlich. Du hast als Zweijährige Diagnose bekommen, dass du zystische Fibrose hast. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, genau. Ein bisschen Zungenbrecher. Zystische Fibrose oder einfach kurz CF.
Also komm, genau. Reden wir doch in diesem Podcast einfach von CF. Dann sind wir sicher. Mit 2 hast du erfahren, oder haben deine Eltern, du hast das ja da noch nicht geschnallt, was das heisst, haben deine Eltern erfahren, der kleine Markus, der hat CF. Das ist eine chronische Krankheit, die man nicht heilen kann, die man ein Stück weit therapieren kann, aber nicht heilen. Und das waren recht schlechte Prognosen, die man da deinen Eltern gegeben hat. Erzähl mal.
Ja, also dann, zumal die Diagnose gefallen ist, war das so gewesen, dass ich einen Husten bekommen habe, der nicht mehr weg wollte. Und aufgrund von dem bin ich ins Spital gekommen und dort hat man dann die Diagnose gestellt. Und da das eine angeborene, eben vererbte Stoffwechselerkrankung ist, werden natürlich alle von Familie getestet. Und wir sind 4 Kinder daheim und von uns 4 haben es 3. Und das war natürlich für die Eltern schon ein grosser Schock gewesen, zumal dass 3 Kinder die Krankheit haben. Bei mir war es so, dass man gesagt hat, ja, denke bei der Diagnose, man sieht in 2 Wochen, ob er es überlebt.
Oh,
und
so
da ist es also wirklich sehr dramatisch gestiegen. Ja.
Was bedeutet denn das genau, die Krankheit? Weißt, was macht die mit einem? Was ist so bedrohlich?
Ja, die Krankheit, zystische Fibrose, ist eigentlich, dass die eigenen Flüssigkeiten im Körper zu verdickt produziert werden. Und das führt zu Verklebungen, vor allem in den Lungen, aber auch im ganzen Verdauungstrakt. Man kann schlecht das Essen aufnehmen, man bekommt irgendwann mal wahrscheinlich, durch eine grosse Wahrscheinlichkeit, Diabetes, und die Lunge tut sich natürlich durch die Verklebungen, Vernarbungen, das Atemvolumen, das zurückgeht, und immer wieder die Infekte auch, abbauen. Und das führt natürlich dazu, dass es einem immer wieder schlecht geht. Also ich war sicher 3-4 Mal pro Jahr immer 2-3 Wochen im Spital gewesen, mit hochdosierten Antibiotikatherapien, intravenös, eben, um genau die Infekte halt, zu behandeln. Und das ist schon, halt schon die Dramatik von der Krankheit. Es war halt immer so gewesen, dass ich, als ich Kind war, hat es noch kaum Erwachsene gegeben mit dieser Erkrankung. Also es ist mit mir auch erwachsen worden. Es ist so parallel gelaufen mit den medizinischen Fortschritten.
Sprich, die Krankheit hat es zwar schon gegeben, aber es hat einfach niemand länger überlebt. Also es hat keine Erwachsene gegeben, weil man schon vorher daran gestorben ist.
Genau, das ist mir als Kind irgendwann mal daran gestorben, weil die Behandlungsmöglichkeiten noch nicht so gross waren. Und halt einfach die Auswirkungen, die es hatte. Also sicher pro Tag immer 3 Stunden Atemtherapie, sehr viel eben Medikamente, also das heisst von Antibiotika, Entzündungshemmer, eben Enzyme und Vitamine und zusätzliche Kalorien, dass man eben die Ernährung alles kann haben, die Entzündungen im Körper kann irgendwie versuchen zu jonglieren. Also es war echt ständig einfach eine Symptombekämpfung gewesen, aber nicht eine Ursachbekämpfung, weil das noch nicht gegangen ist.
Ich würde dann gerne noch ein bisschen hören, wie das war als Kind, weißt du, all die Therapien. Aber zuerst kommt mir gerade so der Gedanke, hey, eben, das sind die Eltern von dem 2-jährigen Markus, plus da ist ja noch ein Zwillingsbruder, der eben auch die Erkrankung hat, plus noch ein anderes Geschwister, die hat man festgestellt. Also 3 Kinder, die eine schwere Krankheit haben, und wo die eigentlich Prognosen haben, die Kinder werden nicht alt. Weißt du, was hat das? Haben deine Eltern mal erzählt, was das mit ihnen gemacht hat?
Ja, sie waren natürlich auf jeden Fall geschockt gewesen. Ja, schwierig. Also ich kann das heute, wenn ich selber Vater bin und Kinder habe, gar nicht nachvollziehen, was sie für einen Druck müssen haben und all die Therapien und alles mit den Kindern immer zu erledigen können. Ich finde schon so jetzt den Alltag mit dem, in Anführungszeichen, gesunden Kind sehr anstrengend und es läuft sehr viel. Was sie gemacht haben, mit denen sie haben sicher sehr oft gelitten und viele Tränen vergossen und nicht gewusst, ja, wie kommt es raus, einfach immer das Beste hoffen, das Beste geben und halt mit dem zu leben, was kann ich ändern, was nicht. Und das Schicksal irgendwie versuchen zu meistern.
Und eben, du hast vorhin gesagt, man hat da, die Ärzte gesagt, ja, mal schauen, ob der Markus die nächsten 2 Wochen überlebt. Nachher hast du die nächsten 2 Wochen überlebt, aber die Prognose war ja nicht besser gewesen. Also es war eigentlich immer so ein Abwarten gewesen, ja, wie lange schafft er es noch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist schon so. Wie irgendwie ein starker Infekt war rum, hat man nicht genau gewusst, ja, kommt es dann wieder gut? Man hat es immer gehofft und geglaubt. Aber dann sind halt auch einfach die statistischen Erfahrungen gekommen. Man hat gesagt, ja, in der Schulzeit wird es auch nicht schaffen, aus der Schule nicht. Dass dann die Prognose, die Ultimaten sind mit mir gross geworden, bis 30-jährig. Und dann hat man dann aufgrund von Statistiken die Prognose auch nicht mehr gestellt. Und eben, man mich noch gut erinnert, also das ist etwa 15 Jahre her, wo man gesagt hat, ja, jetzt wird zystische Fibrose selber langsam erwachsen. Also es ist halt so ein Mitgehen mit dem.
Und eben von diesen 3 Geschwistern, du hast es eigentlich am heftigsten verwünscht, kann man das so sagen? Also du hast eigentlich die schlechtesten Prognosen gehabt.
Ja, vom Sinn her, ja, dass ich einfach instabil bin unterwegs. Das heisst, meine Lunge hat immer wieder Infekte gemacht, wo man immer wieder hat müssen, aufwendig therapieren.
Wann ist der Moment gekommen, kannst du dich an das zurückerinnern, wo du vielleicht zum ersten Mal realisiert hast als Bub, hey, bei mir ist etwas anders als bei anderen Gespendlichen, vielleicht in der Nachbarschaft oder wo du dann in Kind gekommen bist oder so. Ja, ich habe irgendwie andere Voraussetzungen.
Also soweit ich mich mal erinnere, weiss ich einfach, dass ich anders bin. Ich weiss aber auch, dass ich das als Kind nicht irgendwie dramatisch empfunden habe, sondern einfach genau, ich glaube, auch Kinder allgemein hat eine sehr starke Resilienz. Mhm. Und ihre Umgangsformen, ab und zu gibt es schon Situationen, an die ich mich zurück mal erinnere, wo herzig war, wo man irgendwie die Eltern haben gesagt, jetzt musst du reinkommen, jetzt musst du Therapie machen, und alle anderen haben noch draussen gespielt oder haben irgendwie Sachen danach nicht können mitmachen, wie die Schullager gehen, wie irgendwie ein Fussballmatch machen, weil man nicht mehr nachher mal
vom Serie, her,
ja, genau, vom Schnaufen her, Sachen, aber wo man dann halt auch einfach genommen hat und gewusst hat, das ist so, wie eben auch die Lebenserwartung. Ja.
Aber das war dir auch bewusst als Kind? Hey, meine Lebenserwartung ist nicht so hoch. Oder hat man das nicht mit dir kommuniziert? Quasi?
Also wir haben es nicht fest diskutiert und angeschaut. Wir haben es einfach angenommen, ich habe es gewusst. Ich denke, ja, mit 20 ist es mal fertig. Oder mit 30 spätestens. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich meine Frau habe kennengelernt habe. Und ich mit ihr mal also die Langzeit habe, das erste Mal geplant. Vorher war das für mich so etwas, so, ja, was auf lange Zeit rausgeplant. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Solche Gedanken, wo ich dann gemerkt habe, okay, das kann ich auch machen oder mal versuchen zu machen.
Da möchte ich dann nachher, da möchte ich nachher unbedingt noch ein bisschen mehr wissen, wie das genau war. Aber ich möchte noch ein bisschen in der Kindheit schnell bleiben.
Ja.
Weißt du, so die Vorstellung, du machst immer noch mal, schaffst noch mal ein Jahr, oder? Jetzt noch mal erste Klasse geschafft, okay. Ich lebe noch, blöd gesagt, zweite Klasse. Nachher irgendwann geht es ja darum, ja, soll ich jetzt eine Lehre machen? Also, hast du dir auch mal so die Gedanken gemacht, von ja, bringt es das überhaupt? Jetzt da, mir Mühe geben in der Schule, probieren, erfolgreich zu sein, eine Lehre zu machen, wenn ich dann vielleicht mit 20 stirb.
Nein, in dem Alter vor 20 war ich immer gesehen, dass ich voller Träume war. Ja, ich habe geträumt, von Astronaut zu werden, von Tierarzt zu werden, von Sendungen. Ich träume sogar eine Familie zu haben. Also ich habe das sicher auch ein bisschen weit verdrängt.
Also verdrängt den Gedanken, dass das nicht könnte.
Ja, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Oder gar nicht so, wenn man jetzt an einen Astronaut denkt.
Ja.
Aber ich glaube mir schon, dass wir immer mit der Hoffnung gelebt haben. Und ja, wir wollen ja weitergehen und es kann sein, dass es besser kommt als prognostiziert. Es kann sein, dass Sachen passieren im Leben, die man nicht einfach voraussehen kann. Und dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sind und ja nicht wissen, was der morgige Tag bringt.
Ja klar, ich meine, jedem kann auch irgendetwas passieren, ja, genau, wo man gesund
von
ist.
Dem Mal bis 20, auch ein bisschen drüber würde ich sagen, habe ich eigentlich schon in diesem Bereich auch Vollgas gegeben. Ich habe einfach nicht in die Weite raus geplant.
Mhm.
Aber die Sinnesfrage, macht es noch Sinn, ist dann später ist
dann
schon nachher.
Ja, da gehen wir dann noch drauf ein. Und wie ist das, weißt du, wenn man so viel, eben, du hast vorher kurz erwähnt, so viel Zeit im Spital, also mehrmals im Jahr hast du mehrere Wochen müssen im Spital sitzen, um die Infekte zu behandeln. Du hast so viel Therapie und alles müssen machen. Hat es da auch die Momente gegeben, wo du gedacht hast, hey, ich mag das eigentlich gar nicht mehr. Für was überhaupt? Oder bist du wirklich einfach immer so optimistisch geblieben?
Ja, ich glaube schon, dass ich immer optimistisch geblieben bin. Es war einfach der Alltag auch. Dazugehört, das war ein Teil von mir und es hat sicher auch wieder im jungen Erwachsenenalter hat es dann Momente gegeben, wo ich dachte, hey, ich mag das gar nicht mehr machen, weil halt einfach die Nebenwirkungen oder der Leideffekt halt mit so Atemnot, Schmerzen, wo alles so hoch ist, und ich dachte, ja, so muss ich das jetzt jährlich wirklich viermal haben. Aber vorab möchte ich mich nicht erinnern, dass es mal so ist. Sicher auch Gedanken, wenn man da beim Kinderspital zum Fenster hat ausgeschaut und andere Kinder hat draussen gesehen, Fußball spielen, hat man gedacht, ja, ich würde jetzt auch gerne an solche Sachen. Aber das waren aber noch so kurze Momente. Sonst war es halt der Alltag gewesen.
Also würdest du sagen, hast du trotz allem eine schöne Kindheit gehabt?
Absolut, ja. Und das ist natürlich sehr meinen Eltern zu verdanken, die wirklich ihr Möglichste Bau, eben, wenn ich jetzt darauf schaue und das nicht beantworten kann. Es hat fast Übermenschlichkeit gegeben, drei so Kinder mit so einer Krankheit. Mhm. Ich hatte auch noch ein gesundes Kind nebenbei zu begleiten und schauen, dass sie möglichst eben eine normale, gute Kindheit können haben.
Also hat das bedeutet, du hast trotzdem können Hobbys machen, vielleicht jetzt nicht gerade auf dem Fußballplatz stehen, weil das vom Schnaufen her nicht so gegangen ist, aber du hast gleich auch können Sachen machen, mit Freunden abmachen, Abenteuer erleben.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch ein bisschen Strassenhockey gespielt daheim in der Nachbarschaft. Wir haben da ganz viele Sachen gehabt. Wir sind als Familie Skifahren. Wir haben auch Abenteuer und alles erlebt. Es hat dann schon Sachen gegeben, die halt anders waren. Zum Beispiel, zum Beispiel nicht eingeladen worden oder sehr selten mal eine Geburtstagsparty, weil halt die Eltern, das ist ja verständlich, Angst hatten auch. Es kommt das Kind, weiss nicht, was muss ich denn da?
Also schon auch bekannt war, ja, rundum, ja, das dass der Markus gewusst, genau. Schwer also krank
halt
ist.
Genau, oder halt dann auch einschränkend war, oder aus Ängsten und weiss nicht was. Oder eben meine Mami, die eigentlich nie irgendwie hat, mal jemanden hatte, der zu uns hat geschaut hat oder uns gehütet, halt, weil einfach auch eine Überforderung da war.
Du hast vorher erwähnt, so ab 20 hat sich das alles ein bisschen angefangen zu kehren bei dir. Da bist du nicht mehr ganz so optimistisch oder positiv gewesen. Eigentlich noch erstaunlich, weil bis 20 eigentlich hast du eben die Perspektive gehabt, ja, wahrscheinlich bin ich mit 20 tot. Dann überlebst du das, wirst über 20 und dann gehst du wirklich ins Loch hinein. Erzähl mal, wie ist dir da gegangen?
Ja, ich glaube, ich habe immer ein bisschen mehr so ein Hintertürchen als Gedanke offen gehabt, ja, wenn es dann wirklich ganz schlimm wird, dann kann ich ja in diesem Leben auch selber ein Ende setzen. Und die Krankheit ist halt schon progredient verlaufend, das heißt, es wird schlechter. Mhm. Und durch diese schlechter Werden ist es so einfach immer wie anstrengender geworden mit Atem, mit den Infekten, mit Nebenwirkungen, die zunehmen, mit Antibiotika, wo man darauf resistent wird. Und dann halt auch der Druck von der Gesellschaft. Man merkt, so beruflich ist es sehr schwierig, weiterzugehen, etwas können zu machen. Partnerschaft, die sich natürlich hat, gestellt, wo ich überall das Gefühl hatte, ja, ich bin einfach der gut, flott, gern gesehene Markus, aber mehr ist es auch lieber nicht. Solche Sachen, die halt dann auch mehr geschaffen haben, machen.
Ja, wir haben es vorher gar nicht erwähnt. Du hast einen Beruf gelernt, du hast KV können machen. Ja. Also eigentlich, ja, bist du gut aufgestellt gewesen. Du hast eine Ausbildung im Sack gehabt. Du hättest können so mit einer guten Perspektive in die Zukunft schauen. Und gleich eben ist da immer noch die schwere Krankheit, die dir das Leben schwer gemacht hat. Du hast gesagt, es ist immer schwieriger geworden, auch mit der Krankheit selber. Was hat denn dir in dieser Zeit gleich auch noch Kraft geben, zum weitermachen? Du hast vorher erwähnt, also du hast das Hintertürchen offen gehalten, um deinem Leben selber ein Ende zu setzen. Also ist das wirklich auch eine Option gewesen?
Ja, ich glaube, nicht wirklich ernst. Mehr so irgendwie so eine Sicherheit, als ich hätte noch Fluchtweg offen, wenn es dir gar nicht mehr geht. Kraft geben, mir sicher mein Umfeld, meine Familie, Freunde. Also da bin ich schon sehr gut immer eingebettet gewesen und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Sicher auch den Glauben. Also da habe ich schon sehr starken Glauben oder bin mit Jesus, wenn man es so sagen kann, unterwegs. Ich habe das auch in der Bibel lang gesucht. Was habe ich für Möglichkeiten, eben, wenn es gar nicht mehr geht, was steht mir da zur Verfügung. Also da habe ich schon dort abgeklärt und natürlich immer gefleht und gebetet und müssen auch gleich Beste geben. Also es war schon sehr ein grosser innerlicher Kampf gewesen.
Ist denn der Glaube etwas, das dir ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist? Also ist das in eurem Zuhause ein Thema gewesen oder wie bist du auf das gekommen?
Ja, das ist es so. Also bei meinen christlichen Eltern aus gross geworden, Glaube ist das Thema gewesen. Bei der EMK gross geworden und dann als so 20-Jähriger bin ich ins ICF gewechselt und bin dort seitdem auch sehr engagiert.
Also EMK und ICF, schnell erklären, vielleicht sind zwei Freikirchen, oder?
Ja, genau. Ja. Ja.
Wie ist denn das? Weißt du, da glaubst du einerseits an einen Gott, an einen guten Gott, oder wenn man jetzt die Bibel glaubt, dann wird einem der Gott ja schon auch als einen liebenden Gott gezeigt. Und handkarum bist du selber so fest am Leiden, hast eine schwere Krankheit, hast jetzt nicht die Perspektive, wo ich alt werden kann. Wie hast du das zusammengebracht?
Mir ist das sehr gut gelungen. Und zwar habe ich oft die Bibel gelesen, auch in der Spitalzeit, und auch einfach dort auch gesehen, also all die Propheten, was die für ein Leben hatten, wo er oft sehr traurig war, ein sehr grosser Kampf, oder auch die Jünger, vor allem auch, wie sie gestorben sind. Und einfach zu sehen, in der Bibel, die Menschen, die auch nicht ein einfaches Leben hatten, oder die meisten, oder der grosse Kampf im Glauben, innen, und ich wusste, also ja, von wo soll ich das Gefühl haben oder das Recht haben, ja, mir soll es nur gut gehen. Hm. Jesus muss jetzt schauen, dass ich ein super Leben habe. Aber ich habe immer gewusst, Jesus ist da. Ich habe mich auch immer gedreht gefühlt von ihm. Das ist heute noch so. Und ich wusste, ich bin gerettet. Irgendwann ist wie die mal bei ihm seine Ewigkeit. Das ist eine Ewigkeitsperspektive. Mhm. Und meine Seele ist echt primär gerettet. Auch ob ich gesungen bin oder nicht, im Sinn, was ist denn gesungen und was nicht, das ist körperlich gesund. Das Anliegen ist bei Jesus deponiert, ob es eintrifft oder nicht. Klar kann ich mir dort das Beste machen oder so in Anspruch nehmen, aber ich kann es ja nicht wie erzwingen. Mhm. Und von dem her ist es mir sehr gut gegangen. Ich habe immer auch Römer 8, 28 über mich ausgesprochen. Das ist der Bibelvers, wo steht alles, die denen zum Besten, die wir lieben, und ja wirklich, oder glaube ich noch heute, also dass mir alles zum Besten dient, auch wenn ich das halt nicht sehe.
Puh, das stelle ich mir mega schwierig vor.
Ja, weißt, es ist so eine Krankheit. Ich könnte doch ein bisschen naiv tönen. Ja. Aber ich glaube fest daran, dass ich bin Mensch, Gott ist Gott, und ich bin nicht auf seiner Ebene und sehe so viel. Also ich erkenne immer nur Bruchstück, kann sicher ein anderes Denken, wo man mit Leistung, mit dabei muss gesungen sein und weiss nicht, was alles verknüpft ist. Aber der Gott hat dort ganz andere Perspektiven. Hm. Und man geht sich darum, dort das Vertrauen in ihn reinzusetzen und zu sagen, ich sehe nicht alles. Und ich glaube, in dieser Demut und in diesem Vertrauen, das ist auch die grösste Art von Gottes Anbetung, die wir machen können.
Aber hat es auch mal die Momente gegeben, wo du irgendwie vielleicht auch hässig gewesen bist auf Gott, oder wo du mit Fragen an ihn gekommen bist, oder ja, wo du das jetzt nicht einfach so easy hast können, sage ich jetzt einmal? Oder bist du weniger der Typ?
Also mit Fragen schon immer. Und auch Zweifel. Aber ich habe immer alles können, mit Bibel lesen oder eben mit Freunden, mit Pastoren, mit anderen Menschen in meinem Leben können analysieren. Ich glaube, das ist so etwas vom Wichtigsten. Das ist halt mal bei schweren Themen, wo man lieber nicht heranschaut oder oft verdrängt, auch heranschauen kann. Genau, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man sich mitnimmt, dass es auch Klarheit bringt und somit eigentlich eine Besserung. Mhm. Also zum Beispiel haben wir immer wieder Angst gehabt, ja, jetzt bekomme ich dann zusätzlich noch eben Diabetes. Oder der häufigste Tod bei CF ist eigentlich der Erstickungstod. Und weil ich gewusst habe, Angst vor dem, habe ich es einfach mal zum Beispiel Diabetes mit meinem Arzt besprochen. Und geschaut, ja, was heisst denn das genau? Muss denn das so sein? Was bedeutet denn das? Und das hat die Klarheit gebracht, dass ich das auch wie können ablegen.
Also du hast dich wie an der Angst gestellt, oder? Das ist ja, eigentlich genau. So dem ins Gesicht schauen, wo einem Angst macht. Und mal abklären, ja, was würde denn das heissen?
Ja, genau. Mhm. Und ich glaube schon, dass halt die Konfrontation mit diesen Themen, die einem eben Angst machen, oder auch eben irgendwie hindern, dass man das anschauen kann und die Klarheit dem dann wieder in eine Befreiung bringt. Aber es kostet halt etwas, herzuschauen. es löst Angst aus, es löst Tränen aus, aber es sind oft eben heilende Tränen.
Ist das Thema Sterben auch eine Angst gewesen? Also weißt du, die Angst vor dem, das vorher erwähnt, Erstickungstod, stelle ich mir jetzt schon nicht gerade angenehm vor.
Genau. Oder? Ja, also nicht vom Tod selber die Angst. Das würde ich sagen, habe ich weniger, weil ich sicher auch mit meiner Geschichte dort schon viele Berührungspunkte hatte und eben das Thema auch schon angeschaut. Oft und auch schon Freunde habe ich diese Krankheit verloren. Aber vom Prozess selber, ja, vom Sterben, wie könnte das sein? Also wie muss ich mir das vorstellen? Und das hat schon Angst gemacht. Aber auch das habe ich so mit Mediziner mal dann zumal angeschaut. Und da ist dann die Angst auch weggegangen, weil sie eben gesagt haben, ja, was haben wir denn für Mittel zur Verfügung? Wie können wir da unterstützen? Wie könnte das ablaufen? Mhm. Und dann gibt es auch wieder eine Ruhe drin.
Also zu merken, okay, es gibt dann auch Medikamente, wo wir... ja, aber damit ich das alles nicht so schlimm muss erleben, oder wie?
Ja, es ist schon so, dass man genau, wenn man jetzt so nur noch röcheln kann, nur noch so schwer im Bett liegt, dass das natürlich ein extrem brutales Bild ist von außen. Für den Patienten, der Betroffenen natürlich auch, aber dass man halt dort oft auch eben, ja, mit Medikamenten so ein bisschen sediert ist, dass man das gar nicht so wirklich mitnimmt. Mhm. Also das ist so eins von der erleichternden Massnahmen, die ich dann mitgenommen habe aus diesem Gespräch. Ja.
Wo dir ein bisschen Ruhe gegeben hat dann über dem Thema.
Mhm. Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast durch einige auch Bekannte oder Freunde an dieser Krankheit verloren. Ich nehme an, wenn du so viel im Spital bist, lernst du andere Kinder, junge Erwachsene kennen, die gleiche Krankheit haben. Ist man da wirklich vernetzt untereinander?
Ja, das ist man, auf jeden Fall. Und trotz dieser Schwere, würde ich sagen, habe ich im Spital ganz schöne Begegnungen gehabt, sehr wertvolle, eben auch in den Situationen, wo jemand gestorben ist. Und das ist etwas, was ich nicht missen im Nachhinein, was wir sicher auch zu dem gemacht haben, wer ich heute bin. Mhm. Und eben genau halt auch mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen.
Stelle ich mir aber auch noch krass vor, weißt du, irgendwie da ja, sterben andere mit der gleichen Krankheit, du lebst immer noch. Ist dir auch mal der Gedanke gekommen, ja, wieso stirb ich nicht, wieso sterben sie? Oder weißt du, fast ein bisschen Schuldgefühl oder so?
Und nicht Schuldgefühl, aber eine Trauer, ja. Also, ja, dass das so ist. Mhm. Ja.
Ich könnte noch mal in die Zeit hineingehen, so Mitte 20, wo du gedacht hast, ja, oder wo eher so eine depressive Phase ja gekommen ist, kann man das sagen?
Ja, eine kurze Zeit, ja. Ich glaube, ich habe dort einfach mit mir halt das Leiden mitgeschleppt und mit mir selber abgemacht. Und das ist, glaube ich, der grosse, wenn man so sagen will, nicht Fehler, aber das Problem war, dass ich mich nicht so gegen aussen habe mitteilt, wie es mir dann wirklich geht. Mhm. Ich bin dort in eine Situation gerutscht, eben, wo es eigentlich nie mehr ist weitergegangen. Also beruflich nicht, die Beziehung, die kaputt ist gegangen. Eben Gesundheit, die rapide ist, runtergegangen, einen Rücktritt hat gemacht. Und ich bin in eine Situation gekommen, wo ich nicht nur gesagt habe, also ich tue mir selber etwas Gutes, wenn ich nicht mehr da bin, sondern noch viel mehr tue ich im Umfeld, das ja so mitleidet, auch etwas Gutes. Und ihr Glaube hat schon dazu geführt, dass ich eben gesagt habe, ja, den mache ich doch einfach am besten Schluss. Und die Entscheidung war ein bisschen eine Kurzschlussentscheidung, wenn ich jetzt zurückschaue. Das Problem ist, wenn die mal gefasst ist und es nur mit sich selber ausmacht, dann, von dort wegzukommen, ist sehr schwierig.
Also hast du mit niemandem über das geredet?
Ja, ich glaube, so ein bisschen angetönt oder mal etwas gesagt. Also der hat schon gewusst, dass es mir nicht gut geht. Oder dass etwas ist, aber nein. Mhm. Dass es wirklich etwas könnte wirklich dahinter sein. Das nicht, nein.
Doch sitzt du heute da. Das heisst, du hast den Entschluss... Ich mache meinem Lebensende nicht wirklich durchgezogen. Warum nicht?
Ich habe es schon durchgezogen, aber es ist gescheitert.
Okay.
Und da bin ich natürlich im Nachhinein sehr froh, dankbar. Also das hat wirklich den Zusammenbruch wie gebraucht, dass ich meine Gedanken können auch, wechseln. Ich glaube, dass ich meine Ängste können überwinden konnte, dass ich meine Gedanken, meine Muster können durchbrechen und sage, okay, wenn es nicht so ist, dann ist es halt Angst. Dann muss ich ja nicht 100% arbeiten, mehr Vollgas geben auf den Beruf und irgendwie, jetzt sage ich jetzt mal überspitzt, Doktor, Professor, irgendetwas werden, sondern ich mache jetzt mit meiner Geschichte, die ich gehalten habe, das Beste daraus. Und das war der grosse Wechsel, den es in diesem Zerbruch hat eigentlich gegeben. Mhm. Und so sind wir ja oft Menschen, dass wir irgendwelche Widerstände haben, Gedankensmuster, aber dass ein gewisser Druck von Leiden braucht, dass man aussteigen kann. Aus dem, und das ist genau der Zerbruch, den ich erlebt habe, was eben passiert ist. Und das war das Befreiende, was ich erlebt habe.
Aber hat sich das sofort als befreiend angefühlt? Also du hast im Leben wirklich ein Ende setzen, es hat nicht geklappt. Ist da nicht im ersten Moment der Frust, jetzt hat das nicht einmal geklappt? Weißt du, wie bist du mit dem umgegangen?
Nein, gar nicht mehr. Also ich bin wirklich aus dem Karussell ausgestiegen, aus dem, sagen wir jetzt mal, Gedankenkonstrukt. Das war wirklich von dann an befreiend gewesen. Es hat dann schon ein halbes Jahr noch Psychotherapie und Begleitung geführt, weil ich gemerkt habe, der Körper hinkt noch so hinten nach der Zelle. Aber das hat noch so ein halbes Jahr gebraucht, um einpendeln, dann war das gut gewesen. Aber so von den Gedanken her war es wirklich befreiend gewesen. Ich kann mich erinnern, dass mir es dann einfach unwohl war. Also, ich hatte Schamgefühl, dass ich das gemacht habe. Also im Spital war es bekannt, alle haben gewusst, dass ich das gemacht habe. Es war mir richtig peinlich. Gegenüber meinen Eltern habe ich mir natürlich schlecht gefühlt, dass ich so etwas gemacht habe. Aber von dem her war es der Wille eben da, jetzt packst du es, dann machst du das Beste daraus. Mhm. Und das hat natürlich alles geändert.
Also auch die depressive Phase, die Depression ist dann wie auch schleichend weggegangen?
Ja, genau. Ich glaube, die ist weg gewesen. Ich würde nicht sagen, dass sie eben Depression hatte, sondern halt einfach, ja, ich weiß nicht genau, wenn wir dann jetzt psychologisch sagen, die Suizidbefreiungsgedanken. Ich glaube schon, dass es eben ein Gedankenmuster ist, das ich drin gefangen war. Mhm. Und das dann unmittelbar dann ist wie gelöst gewesen, aber wie die Aufarbeitung noch nicht gemacht werden musste.
Mm, da bist du auch reingegangen, die Aufarbeitung. Also du hast dich
ja, auch gestellt. Ja, genau, dort hatte ich professionelle Begleitung. Gehabt,
ja. Irgendwann hast du ja dann deine jetzige Frau kennengelernt. Wie muss ich mir das vorstellen? Du lernst eine Frau kennen, die du toll findest. Du merkst, da ist etwas zwischen uns. Aber du hast ja immer noch die Perspektive gehabt, so mit die 20, ja, mit 30 ist ja wahrscheinlich dann etwa fertig, oder? Also, weil gesundheitlich ist dir ja immer noch nicht gut gegangen. Wie hast du das kommuniziert?
Das war eben das Gute gewesen bei ihr, dass ich das nicht haben müssen, gross kommunizieren. Wir haben uns im ICF, der Freikirche, kennengelernt. Ich war dort schon bekannt gewesen, weil ich oft auf der Bühne war. Alle wussten, dass ich eine Erkrankung habe. Meine Frau hat die Erkrankung auch schon gekannt, weil sie eine Diplomarbeit vor unserer Zeit hat über die Erkrankung geschrieben.
Also sie kommt aus einem medizinischen Beruf.
Genau, oder? Und sie hat eben mich gekannt. Und wir sind so im ICF sind wir so zu Best Friends geworden. Aber auch sie war mal in der Situation, wo sie mir gesagt hat, mehr denn nicht. Und an diesem Punkt habe ich aber gemerkt, ja, das ist schon gut, aber für mich stimmt es eigentlich nicht. Ich möchte gerne mehr. Das habe ich dir offenbart, die Gedanken. Und von der da ist dann bei jedem Prozess los, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Und das hat sie als sehr organisierte Person, und jetzt fällt mir das Wort dazu, euch strukturiert und abgeklärte Person, auch sehr gut abgeklärt. Und da haben wir dann sehr viele gute Gespräche darüber. Aber am Schluss ist es immer gut gekommen, wir sind zusammengekommen. Aber das ist es so, wie du gesagt hast, dass dann Perspektiven noch nicht rosig waren. Mhm. Und gleich ist sie in die Beziehung mit mir eingegangen. Und das hat mich natürlich ja, extrem gefreut.
Plus sogar dann auch noch einen Schritt weiter. Also ihr habt nicht nur eine Beziehung dann miteinander gehabt, sondern wirklich das Ja, wir wollen miteinander durchs Leben gehen. Also wir wollen heiraten, oder? Also das stelle ich mir schon
ja
mega krass vor, auch dass von ihr her die Entscheidung, mal, ich heirate jetzt da einen Mann, wo kann sein, dass er in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren tot ist.
Ja, das ist es so, ja.
Haben die dann immer so, weißt, verdrängt man das ein Stück weit auch, das Bewusstsein oder der Gedanke, ja, der Markus könnte nächste Weihnacht nicht mehr bei uns sein, tut man sich dem gar nicht so stellen? Oder ja, nehme ich mal ein bisschen mit rein in die Gedanken, die ihr euch da gemacht habt?
Ja, ich glaube, so dramatisch ist es echt nur einmal gewesen, wo wirklich der Krankheitsverlauf ist rapid schlechter wurde, wo wir echt die Situation hergekommen, wo es geheißen, ja, die letzte Option wäre eine Lungentransplantation, das wäre ja etwas, was man dann auch noch hat. Und sonst ist schon der Verlauf so gewesen, man musste sagen, ja, in den nächsten Jahren sollte eigentlich nicht etwas sein, aber halt immer wieder die Kranken Hausbesuch, die, mhm, die Krankheitszeiten, auch die Einschränkungen.
Also eigentlich hast du schon auch ein bisschen Perspektive bekommen von den Ärzten. Ja, wenn es so weiterläuft wie jetzt, dann lebst du noch ein paar Jahre. Oder wie muss ich mir
ja,
das vorstellen?
Genau. Ja, mhm. Aber ich würde sagen, nein. Meine Frau und ich sind beide sehr abgeklärte Personen und wir haben es nicht verdrängt, im Gegenteil. Sie haben offen diskutiert und sie hat zu dieser Zeit auch auf der Onkologie, also Krebsabteilung, stationär im Inselspital gearbeitet. Und sie ist mit so schweren Schicksal dort tagtäglich konfrontiert gewesen. Also sie hat dort sogar durch das, vielleicht kann man sagen, ein bisschen nüchternen Umgang gefunden. Mhm. Was wir sicher beide hatten, der immer noch ist eine gewisse Art, schwarzer Humor, dass man mit dem auch umgeht.
Das braucht man das vielleicht ein bisschen?
Ja, ich denke schon, dass eben, wie ich sage, es ist so ist eine grosse Empfehlung von mir, halt mit schweren Themen auseinanderzusetzen. Also jetzt gibt die Endlichkeit vom Leben, der Tod, eben auch Organ, Spende und so Themen. Aber dass man halt dieser Schwere auch ein bisschen entgegenwirken kann, indem dass man weiss, wenn ich das mal anschaue, dann komme ich in eine neue, größere Autonomie, Freiheit, Bewusstsein rein. Aber das darf auch Humor drin haben. Mhm. Und das sage ich oft, also auf den letzten Punkt auf meiner Bucketlist ist eine Packung Maiskörner essen, da habe ich dann im Krematorium noch eine Popcorn-Party. Also, dass man dort halt auch ein bisschen Humor reinbringen kann. Ja.
Aha, das ist gut, der mit dem Popcorn, muss man merken.
Das ist, glaube ich, schon das Wichtige, weil eben wir weichen dem lieber aus den Menschen, dem Schweren. Wir gehen lieber irgendwie einen Vortrag hören, wie wird ich in einem Jahr zum Millionär?
Ja, oder wie tun ich meine Gesundheit optimieren, also das Ganze,
ja,
wir sind ja schon in der Gesellschaft, wo wir uns möglichst gut ernähren wollen und Sport treiben, damit wir fit sind und der Gedanke, dass wir alle irgendwann älter werden und abbauen oder eben irgendwann alle im Sarg landen, verdrängen wir gern. Weißt du, hast ja das wirklich, seit du Kind bist, das Bewusstsein, hast auch müssen haben, mein Leben ist endlich. Und ich meine, ich könnte das Bewusstsein ja theoretisch auch haben, weil ich weiss es ja theoretisch auch, dass ich irgendwann stirb. Uh-huh. Aber ich habe mich ja nie so fest mit diesen Themen auseinandergesetzt, nehme ich jetzt mal an, wie du. Würdest du sagen, es hat Positives für dich, dass du dich so fest mit deiner Endlichkeit hast müssen auch auseinandersetzen, schon immer? Oder was ist der Gewinn? Das ist vielleicht die beste Frage.
Ja, das würde ich sagen. Also ich würde sagen, das ist einer der vielen positiven Effekte, wo eben genau so ein Schicksal, eine Diagnose auch mit sich bringt oder kann mit sich bringen. Ich glaube, sogar die Reflexion über die eigene Sterblichkeit kann schon ein sehr grosser Anstoss sein über eben persönliches Wachstum, wo ich mich eigentlich einlässt, mal innen zu halten, mal zu überlegen und halt auch immer wieder zu fragen, führe ich das Leben, das ich auch führen will. Also viel mehr auch versuchen, im Hier und Jetzt zu leben, weil so eine Krankheit einem dazu zwingt. Statt nur im Planen, wenn, dann mache ich das oder jetzt muss noch das Studium sein oder so, sondern die Art Reflexion und auch immer wieder diese Art Standortsbestimmungen, wo dann halt so eine schubartige Zeiten haben mit sich gebracht.
Ich merke, das finde ich jetzt als gesunder Mensch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, extrem schwierig immer wieder, so das im Hier und Jetzt leben und den Moment packen. Und,
das ist das so. Es tönt so einfach, oder? Ja, genau, es tönt einfach, es ist abstrakt, aber was es dann genau bedeutet, das ist noch ganz ein anderes Thema und das klingt ja auch mir nicht immer. Aber ich glaube, es geht um das Bewusstsein schon. Die Bibel rief dem ja auf. Psalm 90, Vers 12 steht das genau. Dort steht, lerne mich bedenken, weiß ich nicht genau, dass eben das Leben endlich ist, damit ich weise oder klug werde. Und dort ist, glaube ich, genau eben der Schlüssel drin. Wenn ich weiss, das Leben ist endlich, der hat einen Einfluss auf mein Hier und Jetzt, weil ich andere Entscheidungen treffe mit dieser Perspektive und die Entscheidungen, die wiederum das Leben beeinflussen. Und darum wird sie deren Übersetzungen der Bibel als Weisheit oder eben Klugheit übersetzt, eben genau, hey, du mal auf das Leben schauen. Es ist endlich so, wie es jetzt ist. Und du dich mal mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube, die Klarheit, die das dann braucht, gibt, ist aber schon extrem befreiend.
Jetzt weiss ich, probiere mich ein bisschen in deine Perspektive oder in dein Leben hineinzuversetzen als Person, die eine schwere Krankheit hat und die nicht die Perspektive eigentlich hat von, ja, ich werde wahrscheinlich alt. Die Endlichkeit ist dir so bewusst. Ich finde es mega spannend, dass du trotzdem dein Leben so angepackt hast in der Vergangenheit und gestaltet hast. Eben, du hast einen Job, du hast eine Frau geheiratet und sogar ja, habt ihr die Entscheidung getroffen, wir wollen trotzdem eine Familie gründen. Also ihr habt zwei Kinder heute. Weißt, ist das auch eine schwierige Entscheidung für euch? Sollen wir wirklich älter werden, im Wissen, dass sie vielleicht dann gleich mal nur noch Mami haben?
Ja, das war eine grosse und schwere Entscheidung gewesen. Das ist ein Prozess, den wir uns gestellt haben, den wir mit vielen Menschen, mit den Ärzten diskutiert haben. Dann war die Medizin schon ein ganz anderer Punkt bei zystischer Fibrose. Also wir haben mit den Ärzten auch anschauen, ist es realistisch, dass ich das 18. Lebensjahr von einem Kind würde erleben. Und eben, was bedeutet das alles? Also all die Fragen, die man im normalen Leben vielleicht weniger macht, aber schon also das Organisatorische, das Finanzielle, was können wir mitgeben dem Kind und alles, das haben wir bis ins letzte Detail abgeklärt. Und erst, als wir das hatten, und von den Ärzten, das war uns sehr wichtig, zu sehen, da ist eine Perspektive, da geht es weiter. Oder es kann weitergehen, im besten Fall. Sogar grosse Möglichkeit, so haben wir uns dann dazu entschieden, mal, also wir nehmen es, wir packen es an, mega gern. Und wir wollen ja aus allem versuchen, das Beste zu machen. Und das Kind hat man dort noch lange nicht, natürlich. Also das habe ich ja bei vielen Pärchen selber nebendran erlebt. Mhm. Auch Kinder sind riesig geschenkt, aber wir sind mit Zwillingsmädchen beschenkt worden. Und die werden jetzt diesen Sommer 9. Und Medizin hat sich in den letzten 3 Jahren also fundamental geändert und da sind die Perspektiven so gut wie noch nie zuvor. Und sicher hat Mut gebraucht, aber meine Frau und ich sind ja beide aus der Geschichte her halt sehr abgeklärte Menschen, die wirklich bei ihr herstellen sagen, hey, wir haben im besten Wissen und Gewissen gehandelt.
Ich habe vorhin gesagt, Medizin ist an einem ganz anderen Punkt. Vor 3 Jahren ist ein neues Medikament rausgekommen, für zystische Fibrose zu behandeln. Und du hast mir im Vorhinein gesagt, das Medikament hat eigentlich dein Leben total verändert. Erzähl mal.
Ja, das ist ein richtiger Game-Changer. Und zwar würde ich es so zusammenfassen, ich den Begriff Leben in einer ganz anderen Dimension lernen kennen durch das Medikament, durch das ziemlich schnell. das erste Mal eingenommen. Das sind Tabletten und das ist in einer Stunde habe ich plötzlich tief können atmen, viel mehr Energie und jetzt eben die Stabilität. Also das Spital, wo bis zu dem Punkt mein zweites daheim war, gibt es nicht mehr. Also das ist weggefallen.
Du bist die letzten 3 Jahre nie mehr im Spital gewesen?
Doch, aber nicht aufgrund von CF. Ja. Also mit das Jahr bin ich mal gesehen, weil ich die Grippe so fest verwünscht. Aber das ist es so, ja. Also das hat einfach dazu gemacht, dass es gerade der Effekt hat bei CF, dass das dickflüssige Sekret nicht mehr produziert. Und das tut natürlich, das ist echt das ganze Problem bei CF. Und das führt natürlich dazu, dass ich keine Verklebungen, keine Entzündungen mehr habe im Körper. Und durch das nicht mehr die Infekte.
Und auch der Erstickungstod, der
Spitäler.
Und auch der Erstickungstod, der so gefürchtet war, ist in dem Sinn nicht mehr unbedingt du musst Angst genau, davor.
Nein, ja. Das ist so. Also die Angst habe ich schon vorher gelöst, aber das ist jetzt so etwas, wo, also gleich hat man noch Krankheit, aber eben durch die Stabilität habe ich eine Ausbildung neu starten können. Durch die Stabilität kann ich viel mehr Verantwortung übernehmen. Man muss nicht immer noch so ein Backup haben, ja, wenn ich dann nicht da bin oder etwas wäre, dann würde die oder die Person einspringen. Ja, die Medikamente hat man massiv können reduzieren nebenbei. Also ich kann viel mehr bearbeiten, Sachen erledigen. Also das ist ein grosser Game Changer.
Also würdest du sagen, kannst du fast in Anführungszeichen ein normales Leben führen?
Ja, so, in meinem Fall halt die auch viele Lungenschäden schon reduzierter. Aber ja, also im Sinn von Stabilität, Therapien mache ich gleich noch. Aber viel weniger auch, würde ich sagen, ja. Also definitiv, zum Vergleich von vorher schon, ja.
Also ist dir fast ein neues Leben oder ein zweites Leben geschenkt worden mit dem
Medikament? Definitiv, ja. Also ist auch der ganze Körper anders empfinden. Also man kann wirklich fast sagen, ich habe 2. Mal die Möglichkeit bekommen, meinen Körper neu kennenzulernen.
Mhm. Genau. Mega schön.
Ja, das ist wirklich so
ein gewaltiges Geschenk. Was da Medizin auch gut kann bewirken kann für so jemanden mit so einer Krankheit. Jetzt bist du 43, hast seit 3 Jahren, sagst du, durch das Medikament eigentlich wie nochmal ein neues Leben. Was willst du jetzt aus diesem Leben machen?
Das ist eine gute Frage. Also im Moment mache ich noch die Ausbildung, die ich das Jahr abschließe zum Coach, betrieblichen Mentor. Sicher auf dieser Schiene mehr weiterentwickeln, mehr Arbeit eben, die halt möglich sind. Also ich tue sehr gerne schreiben. In der Familie kann ich mich mehr investieren. Und sonst ist es so, dass ich nach wie vor versuche, mein Bestes zu machen. Und was mich genau jetzt aber daher führt und so, das muss ich laufend schauen.
Aber deine Perspektive ist jetzt schon eine andere als noch vor einigen Jahren. Also du kannst wirklich auch in Zukunft planen, sage ich jetzt mal, so wie ein gesunder Mensch sonst auch. Du kannst Projekte anpacken, Sachen mit deiner Familie planen in Zukunft.
Ja, genau, das ist so. Also das ist etwas, wo eben halt ganz andere Dimensionen jetzt sind, wo ich mich drinnen darf bewegen. Mhm. Und wo ich auch will, kennenlernen und mit innen zurechtfinden und das Beste auch dem innen können machen.
Was würdest du jetzt am 20-jährigen Markus sagen, der die Perspektive noch nicht hat, der noch nicht weiss, hey, da kommt dann mal noch so ein Medikament, das alles verändert? Was würdest du dem sagen?
Ich würde vielleicht sagen, es lohnt sich wirklich die Hoffnung nicht aufzugeben. Egal wie es aussieht. Und vielleicht auch, gerade jetzt so ab 20, macht er nicht zu viel Sorgen. Versuche einfach auch wieder im Hier und Jetzt zu sagen, das Beste daraus zu machen, weil oft machen wir uns so viele Sorgen. Und wenn ich schaue, was ich mir alles für Sorgen gemacht habe, was nicht eingetroffen worden ist, ist das ein grosser Gap dazwischen.
Ich glaube, das könnte man uns allen sagen, oder? Egal in welchem, ob man jetzt gesund ist oder krank, wir alle, würde ich jetzt mal behaupten, machen uns gerne schnell mal Sorgen und überlegen uns, was kann alles passieren. Also dein Tipp, vielleicht auch uns alle, irgendwo probieren, und sich diesen Sorgen stellen. Also das habe ich jetzt fest von dir mitgenommen. So, ja. Dieser Angst sich stellen, ja. Aber sie nachher auch durch das können wieder ablegen.
Genau. Mhm. Ja, und eins ist sicher auch, ich glaube, gerade wir sind sehr stark halt, versucht uns über Gesundheit zu definieren, zu bestimmen, dass wir das auch mal hinterfragen, was sind das für Werte. Maßstäbe, sind wir ja stark oder menschlich, eben durch unsere Schwächen. Und das ist das, was die Beziehung stärkt. Und was gibt es Besseres als irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen? Mhm. Und mal zu fragen, ja, ist die Gesundheit wirklich das Wichtigste, was ja oft gesagt wird? Das lese ich immer wieder, Gesundheit, Hauptsache Gesundheit, ja, genau. Ist das Wichtigste. Mhm. Würde ich eben nicht so sagen. Also ich würde sagen, klar ist es wichtig, ohne Gesundheit läuft nicht viel, aber viel wichtiger ist es, eine Vision, ein Ziel zu haben.
Jetzt stelle ich meinen Gästen in diesem Podcast immer die Frage, der Podcast heisst ja «Endlich leben». Von dir haben wir schon ganz viel gehört in die Richtung, was es bedeutet, aber vielleicht kannst du es gleich noch auf den Punkt bringen, was bedeutet für dich persönlich «Endlich leben»?
Auch das ganze viele Aspekte. Aber eins ist sicher, dass ich nicht vom Aktivismus zu fest Opfer werde, weil ich merke, auch ich bin dazu verleitet, das und dieses und das auch noch zu machen. Und ganz viel. Und dort auch einfach mal Zeit für mich zu nehmen, um Ruhe, um in mich reinzuhören, um stille Zeit zu machen mit eben Jesus zu reden, in mich reinzuhören und auch zu wissen zu haben, dass das halt in mich reinzuhören auch Angst machen kann, dass es Schmerzen verursachen kann, aber eben, dass das eigentlich eben heilende Tränen sind. Und das ist das, was mich weiterbringt und das ist das, wo ich würde Leben nennen, wenn ich einfach einen bewussteren Umgang habe und auch Zeit kann haben, zum Geniessen und nicht vom einen zum anderen springen.
Sondern wirklich auch in die Ruhe hineingehen oder in den Moment eben geniessen.
Ja, genau.
Ja. Ich habe ein mega inspirierendes Gespräch gefunden mit dir, Markus. So eine spannende Geschichte, so viel Lebensweisheit, die du aufgrund von deiner Geschichte auch hast und anderen Menschen kannst weitergeben. Danke vielmals, hast du das mit uns geteilt. Einen kleinen Teil natürlich von deinem Leben. Zum Schluss vielleicht noch, hast du noch etwas, was dir besonders wichtig ist, was du noch möchtest sagen an dieser Stelle?
Ja, merci vielmals für die Einladung. Nein, hat mich sehr gefreut. Danke.
Endlich leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.